Right, so we have a very urgent mission for you, if you're willing to help. Are you willing to help?
Wollt ihr helfen bei der nächsten ganz dringenden Mission?
Ja.
Alright, I have a letter that I need you to take to the apothecary.
Das wird jetzt spannend. Wird die Mission gelingen? Mit der richtigen Kleidung und einer wichtigen Aufgabe stecken die Kinder gleich mittendrin im Spiel. Und das versetzt sie direkt in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Was im Schulbuch schwerst langweilt, ist als Räuber- und Gendarmspiel mit Spion total aufregend und Spannung pur. Spielen ist kein Kinderkram, es ist die beste Art zu lernen für alle Altersklassen. Wir sind heute spielerisch unterwegs in den Radioreisen. Wir schlüpfen nicht nur in die Haut von Spionen, wir probieren auch ein vertracktes Buhlspiel in der Bretagne aus und wir besuchen den Ort, an dem das Herz der Salzburger Festspiele schlägt. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Bei uns geht es heute ums Spielen und das ist in Gefahr, obwohl vielleicht so viel gespielt wird wie nie zuvor, dank Smartphone und PC. Der Philosoph Christoph Quarich hat zusammen mit dem Neurobiologen Gerald Hüther ein Buch geschrieben, das heißt »Rettet das Spiel«. Quarich beobachtet zwei Trends. Erstens, die Spielenden sitzen nicht mehr zusammen, sondern einzeln daheim vor ihren Bildschirmen. Es geht bergab mit dem sozialen Austausch. Und zweitens, die Freude am Spielen wird immer mehr ausgenutzt, ob nun für Bildung oder ganz plump für Konsum. Dadurch, sagt Quarich, verliert das Spiel seine eigene Würde. Aber noch gibt es Hoffnung. Ein von unbeugsamen Bretonen bewohntes Dorf hört nicht auf, dem digitalen Eindringling Widerstand zu leisten. Plouganou in der Bretagne könnte durchaus das Dorf von Asterix und Obelix sein. Dort jedenfalls ist ein durch und durch analoges Spiel die kollektive Passion. Boule Plombé heißt es und wir werden gleich hören, was das Besondere daran ist. Christina Dumas hat es ausprobiert.
Christina, schau, du musst immer im Auge behalten, dass durch die Gewichtsverlagerung die Kugel eine Kurve dreht. Versuchen wir es? Die Kugel soll rollen, nicht werfen.
Das sagt Patricia. Sie ist pensionierte Kunstlehrerin und Präsidentin des Vereins La Boule Plombée. Dieses besondere Boule-Spiel bringt das Dorf jeden Abend zusammen. Es wird seit Generationen weitergegeben. Heute darf ich es lernen.
Hier im Dorf ist das Spielen wichtig. Wir spielen jeden Abend La Boule Plombée und wir unterhalten uns dabei auch viel. Es ist wie ein Dorfplatz. Wir entspannen uns beim Spielen. In der Bretagne wurde früher sehr viel gespielt. Dann wurde das Boule Plombée-Spielen eine Zeit lang vergessen. Seit einigen Jahren lernen die Kinder das bretonische Boule-Spiel schon im Kindergarten und in der Grundschule. Wir holen auch alte Menschen aus dem Altersheim auf unser Spielfeld.
Es regnet und so findet meine erste Stunde in einer hellen, lichten Halle mit einer glatten Sandbahn statt. La Boule Plombée ähnelt dem bekannten Boule-Spiel, doch verlangt es seinen Mitspielerinnen und Mitspielern noch viel mehr Geschicklichkeit ab. An 5 Stellen der Harzkugel ist ein Metallstift eingearbeitet, der an einer Stelle tiefer in der Kugel steckt. Dadurch ergibt es eine Gewichtsverlagerung. Die Kugel rollt zuerst geradeaus, am Ende nimmt sie aufgrund des ungleichen Gewichts eine leichte Kurve ein. Das Ziel des Spiels ist es, mit der Boule-Kugel eine kleine Holzkugel zu treffen.
Et c'est un jeu très ancien, on n'a pas vraiment d'historique.
Das ist ein sehr altes Spiel und es verlangt viel Geschicklichkeit. Man muss ja diese Kurve, die die Kugel dreht, im Kopf mitberechnen. Das macht das Spiel so interessant, weil man auch ganz schön nachdenken muss. Für mich ist das auch ein philosophisches Spiel, denn die Kugel rollt nicht den geraden Weg. Und so ist das Leben.
Rien n'est simple avec la boule plombée.
Was für leidenschaftliche Spielerinnen und Spieler. Im Sommer bringen sie jeden Mittwochvormittag ehrenamtlich Interessierten wie mir die alte Spieltechnik bei.
Das war mit zu viel Kraft. Du musst nicht auf die Holzkugel zielen. Du musst bedenken, dass die Kugel eine Kurve macht.
Ich konzentriere mich. Der rechte Arm parallel zum Bein, leichte Grätsche, die Kugel rollt. Mist, ich werfe die Kugel viel zu stark und sie verlässt schon wieder die markierte Spielfläche.
Das ist ein philosophisches Spiel. Das zwingt uns zum Nachdenken. In Ruhe mit Freunden zu spielen, das ist für mich Zen. Ich spiele es, weil ich an sich gerne spiele und hier jeden Abend mit Freunden zusammen bin. Und ich lerne neue Leute kennen. Das ist wunderbar. Jetzt roll die nächste Kugel. Voilà.
Bon, allez au boulot maintenant,
Christophe. Voilà.
Bah, ça fait du bien, enfin, ça fait plaisir. En fait, c'est plus technique que la pétanque.
Boule plombée ist herausfordernder als das übliche Boule-Spiel. Das gefällt mir sehr gut. Und ich mag es, diese Erfahrung zu teilen.
C'est le plaisir de partager, etc.
Sagt die 16-jährige Morgane, die mich jetzt weiter unterstützt. Vor einigen Jahren stand sie selbst als Anfängerin hier. Nun ist die junge Frau eine erfahrene Boule plombée-Spielerin, die auch bei Wettbewerben dabei ist. Wer weiß, vielleicht gelingt mir das auch noch. Noch sieht es nicht so aus. Bei jedem Wurf soll ich genau überlegen, wie möchte ich die kleine Holzkugel, die ich treffen soll, ansteuern? Von rechts oder links? Und dann muss ich auch noch die Kurve meiner Kugel mitberechnen. Mittlerweile habe ich verstanden, dass ich die Kugel mit weniger Kraft zum Rollen bringe.
Donc là, regarde, Christina.
Hier, Christina, ziele hierher, nicht zu viel Kraft. Denk daran, super, du hast gut gespielt.
C'est bien, t'as bien joué.
Merci, Morgane.
Nun spielen wir Anfänger in einer Mannschaft. Wir sind eine Gruppe von 10 Leuten, Touristen und Einheimischen, neugierig auf das alte Spiel. Die 2 Stunden sind um wie nichts und die Herausforderung des Spiels, sowohl körperlich als auch geistig, die gefällt mir. Eins steht fest, das Spiel verbindet die Menschen hier. Plougasnou ist eine ländliche bretonische Gemeinde und bislang vom Massentourismus verschont. Naturliebhaber, Wanderer, ortskundige Franzosen mit Verwandtschaft in der Region finden hier Ruhe. Der Dorfkern ist beschaulich. 2 gut besuchte Cafés, eine Kirche, ein wöchentlicher Markt mit herausragenden lokalen Produkten, ein Lebensmittelgeschäft. Das Wasser des Ärmelkanals ist kalt. Im Sommer hat es, wenn es für die Badenden gut läuft, gerade mal 18 Grad. Viel Natur gibt es hier zu erleben. Ein bekannter Küstenwanderweg geht hier direkt vorbei, der GR34, der GR34, über 1700 Kilometer von der Normandie bis in den Süden der Bretagne. Im Winter ist hier auch mal der Hund begraben, so viel Ruhe. Damit die Menschen nicht vereinsamen und etwas Abwechslung erleben, wird gespielt. Aber auch für den Tourismus, für die Familien, die hier Verwandte haben und über den Sommer hierher kommen, haben die Menschen in Plougasnou das gemeinsame Spielen ausgebaut. Heute Nachmittag findet der berühmte Sandburgenwettbewerb statt. Nach wie vor ist es bewölkt. Emmanuel, deren Großmutter hier lebt, und ihrer deutschen Freundin Theresa macht es aber nichts aus. Mit ein paar Schaufeln in der Hand treten sie an.
Wir machen beim Sandburgenwettbewerb mit. Und jetzt versuchen wir gerade aus Sand eine Figur zu formen. Wir versuchen, ein Pferd zu erschaffen aus Sand. Es gibt mehrere Gruppen. Also neben uns ist eine Gruppe von Familien, also Kinder und Eltern. Und daneben noch ganz kleine Kinder. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird man bewertet. Und wer die beste Figur hat, wird gewinnen. Das ist eine schöne Tätigkeit. Es macht Spaß, ja.
Während der Nebel aufzieht und Regenwolken am bretonischen Himmel hängen, vergessen die vielen jungen und alten Sandburgenbauer alles um sich herum. Emmanuel und Theresa erschaffen aus Sand ein Fantasiepferd. Den Pferdekopf verzieren sie mit Algen und Muscheln. Emmanuels und Theresas Pferd nimmt Gestalt an. Die befreiende und verbindende Kraft des Spielens wirkt ansteckend und verbreitet gute Laune.
Wir nehmen nicht irgendwas Gekauftes, sondern aus Sand vom Strand kann man sehr, sehr viel machen. Das Dorf versucht auch die Jugend und die Leute im Dorf zusammenzubringen, dass sie Spaß haben zusammen.
Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen jeder macht irgendwas anderes und das finde ich halt so toll.
Depuis 20 ans, oui. Parce que c'est une station en Plouganou et surtout le Primaire Trégassé est une station très familiale.
Seit 20 Jahren veranstalten wir solche Spiele, weil die Gemeinde Plouganou ein sehr familienfreundlicher Badeort ist. Und wir wollten für die Leute etwas anbieten.
On a des jeux de plage, donc c'est des parcours avec des par équipe.
Jean-Paul, Christine und Olivier sind vom ehrenamtlichen Organisationsteam. Jeden Freitag veranstaltet ihr Verein Primelle Amitié in den Sommermonaten einen kleinen Markt und verkauft dort unter anderem auch Crêpes, Cidre und Austern. Es spielt eine Band. Die Einnahmen werden dafür verwendet, die vielen Spiele zu organisieren. Olivier ist gerne in diesem Team mit dabei. Heute steht er unter einem kleinen Zelt. Dort finden dann später die Siegerehrungen statt.
On protège littoral, donc pas interdiction de prendre des galets, d'arracher des algues, voilà.
Bei den Spielen, die wir anbieten, achten wir sehr auf die Natur. Bei den verwunschenen Sandburgen spielen Ebbe und Flut eine Rolle. Wessen Sandburg am längsten stehen bleibt und als letzte vom Meer mitgerissen wird, hat gewonnen.
De petits enfants en enfants et en parents, quoi.
Also im Sommer gibt es unterschiedliche Sachen zu machen. Also jetzt gibt es Sandburgen-Turnier. Am 31. sind dann Spiele auf dem Sand, also man Sackhüpfen und Seilhüpfen und Wasserspiele gibt es dann auch noch. Und dann gibt es noch ein anderes Spiel, das ist, man muss einen sehr großen Haufen machen aus Sand. Und dann, wenn das Meer kommt mit der Flut, muss der Haufen, der am längsten die Flut widersteht, gewinnt.
Auch Jean-Paul liebt das rege Treiben der Spielenden am Strand. Er hat den kleinen Küstenort Plouganou mit Primelle Trégastel vor gut 10 Jahren entdeckt. Die unterschiedlichen Strandspiele, die er dann erleben durfte, faszinieren ihn auch heute noch und verbinden ihn mit der Bretagne.
Oui, ce que j'aime beaucoup, c'est que les jeux que l'on voit à Plouganou sont des jeux vraiment très simples.
Das ist ein bisschen wie in einem Film von Jacques Tati. Die Spiele sind einfach, wie man halt früher auch gespielt hat. Man sieht hier auch jedes Jahr immer wieder dieselben Leute, auch wenn sie selber nicht mitspielen. Sie beobachten die Spielenden und geben vielleicht Tipps beim Sandburgenbauen. Das ist so herrlich einfach und so poetisch, all die Spielenden. Ich finde es wunderbar, was die Leute hier auf die Beine stellen. Spielen gehört einfach zum Leben und man sieht es an der Freude der Menschen.
Plouganou mit dem Ortsteil Primelle Trégastel ist durch das Spielen ein beseelter Ort. Er verbindet die Menschen. Den Einheimischen schenkt das Spiel Abwechslung, Touristen werden zu Freunden. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann die einheimischen Spielerinnen und Spieler im kleinen Café am Dorfplatz wieder trifft und mit einem Küsschen begrüßt wird. Ich werde mir demnächst ein Set mit den Boule Plombé-Kugeln zulegen, denn die Leidenschaft an diesem Spiel hat mich tatsächlich gepackt.
Bei uns spielt heute das Spiel eine Hauptrolle. Folgendes Zitat passt da gleich doppelt. Friedrich Schiller hat gesagt, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Schiller selbst hat anscheinend sein ganzes Leben lang gern gespielt, Kartenspiele sowieso, aber auch Blinde Kuh. Doppelt passt das Zitat, weil wir jetzt in seine Zeit zurückreisen. 1776 hat Schiller sein allererstes Theaterstück veröffentlicht. Ein Jahr zuvor hatte der amerikanische Unabhängigkeitskrieg begonnen, der damals natürlich noch nicht so hieß, sondern erstmal ein Aufstand der 13 britischen Kolonien an der nordamerikanischen Ostküste war. In Alabama gibt es ein Museum, das sich dem Kampf um die Unabhängigkeit widmet. Und das tut es auf überzeugende Weise, denn man darf spielen. Das ist richtig spannend, zum Beispiel für die Kinder von Susi Weichselbaumer. Wir tauchen gleich tief ein in die Revolutionsgeschichte der USA.
Blitzsaubere, bunte Häuser mit Gemüsegärtchen bilden eine akkurate Reihe. Das rote Turmdach der weißen Holzkirche strahlt in der Sonne. Dahinter thront ein Backsteingebäude mit der Aufschrift Stadthalle, Gericht. Das Freilichtmuseum American Village in Montevallo, Alabama, wirkt patriotisch adrett. Es riecht nach frisch gemähtem Gras. Die Kieswege zwischen den weitläufigen Grünflächen sind schnurgerade und meine Kinder schweigsam und stramm.
These United States against all oppressors.
Against all oppressors.
And to follow all of the orders.
Of the orders.
Of my commanders?
Of my commanders?
Zumindest für den Moment sind die beiden Großen erstaunlich andächtig. Vali, 8 Jahre alt, und Maxi, 6, werden eingeschworen. Von einem Offizier gekleidet wie Anno dazumal. Im weißen Wams, darüber eine blaue Militärjacke mit glänzenden Knöpfen, weiße Pumphosen zu braunen Lederstiefeln und auf dem Kopf ein schwarzer Dreispitz.
The Commander-in-Chief.
The Commander-in-Chief.
Es ist der Höhepunkt ihrer Spionageausbildung im Dienste George Washingtons. Wir spielen einen Tag lang die amerikanische Revolution nach. Das Finale, man tritt feierlich in Washingtons Kontinentalarmee ein.
You're now part of the Continental Army.
Ein derartiges Happy End finde ich als Mama. Naja, nee, zum Militär, Leute, bitte gar nicht. Meine Töchter gemahnen daran, die Base zu chillen. Das sei schließlich Geschichtsunterricht. Und zwar besserer als in der Schule, weil die Leute, die hier arbeiten, alle in authentischen Kostümen rumlaufen und reden wie Ende des 18. Jahrhunderts. Letzteres ist kein Argument. Die Mädels, 1. und 3. Klasse, können ja kaum heutiges Englisch. Die 2 wiederum kontern. Es gehe ja um den amerikanischen Gesamteindruck. Außerdem hat sich der 2-jährige Babybruder Quirin eh schon ein Holzgewehr geschnappt, benutzt das als Steckenpferd und galoppiert über die sauber getrimmten Wiesen. Ich fühle mich an dieser Stelle pädagogisch bedingt wertvoll. Dabei hatte alles so gut angefangen. Am frühen Morgen noch. Die Sitzrasenmäher wummern übers Gelände. An der Museumskasse sind wir 4 die Ersten. Bester Dinge und bestens ausgerüstet.
Gummeli. Sagt man Gummeli auf Englisch?
Gummibär.
Das ist aber dann vergammelt.
Nicht Gammelbär, Gummibär.
Und wir sind schon wieder da. Das American Village ist nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt von unserem Hotel auf dieser Etappe des Roadtrips durch Alabama. Gestern hatten wir hier gelernt, welche Kleidung man trug zu Revolutionszeiten, wie gekocht wurde, wie Medizin hergestellt wurde. Ich bin stolz darauf, dass sich meine Kinder so sehr für Geschichte interessieren. Und für $10 Eintritt geht man gerne 2-mal ins gleiche Museum. An diesem Tag ist wenig los. Wir stören keinen, wenn wir uns eintragen für die mehrstündige Spionageausbildung und dann halt ein bisschen laut sind, weil wir hin und her übersetzen.
Ja.
Möchtest du ein Spion werden, Maxi? Für George Washington?
Ja. Das heißt Spionin.
Oh, okay. Willst du eine Spionin werden?
Ja.
1778, George Washington begann die Kreation von wohl bekommen a sophisticated network of...
Wally liest das Programm vor. Wir starten in einer düsteren Scheune. An den Wänden flackern Lampen, die so tun, als wären sie reale Fackeln. Das Programm tut so, als wären wir tatsächlich der Kuiper-Ring von George Washington. Das Spionagenetzwerk hatte die Aufgabe, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg den britisch kontrollierten Bereich von New York auszukundschaften und einiges an Tricks auf Lager. Harry Potter-mäßig, lautet das Urteil.
Also das sieht hier so aus wie in Snapes Zaubertrankbüro. Da sind überall so Fläschchen, wo es draufsteht und dann auch so einen kleinen Becher, wo man das so malen kann.
1778 hat George Washington damit begonnen, ein großes Spionennetzwerk aufzubauen. Und die haben sich immer coolere Sachen ausgedacht, um Informationen hin und her zu schicken, die die britische Armee nicht abfangen darf. Und eure Reise beginnt in New York 1780. Und da bekommt ihr Anweisungen und kriegt die Methoden erklärt, die der Spionring da von George Washington benutzt hat. Und wenn ihr tapfer genug seid, dann kriegt ihr die Chance, dass ihr selber eine Geheimbotschaft wohin bringt.
Many operatives working together, chains of communication between us, send past messages back and forth so that information can get from New York to General Washington as fast as possible.
Die junge Frau im blauen Rüschenrock und weißen Spitzenhäubchen erklärt den Kindern, wie so ein Spionagenetzwerk läuft, von New York bis dahin, wo General Washington und seine Anhänger sich jeweils gerade aufhalten. Es gilt, undercover rauszukriegen, was die Truppen des britischen Königs George III. Vorhaben. Der will unbedingt Herrscher über die neue Welt bleiben. Und dann gilt es, diese Information weiterzuschicken über ein geheimes Netzwerk.
Möchtet ihr helfen? Weil die sind schon ganz, ganz am Ende.
Ja.
Geil. Alright, very good. Well, I'll show you some things that might be helpful in your work as a spy. Why do you think someone would want to become a spy?
Warum möchte jemand ein Spion werden? Was glaubt ihr?
Ich glaube, weil, dass jemand ein Spion werden will, damit die endlich frei sind und nicht mehr da dazugehören und so.
Freiheit. Meine Kinder sind nach einer halben Stunde historischen Spionagetrainings bereits total im Revolutionsfieber. Die Frau im blauen Kleid holt uns im Flackerlicht der Scheunenlampen an einen Tisch. Wir rollen kleine Zettelchen und schieben die in Hohlräume in Federkielen oder würsteln sie in den Stoffbezug von Jackenknöpfen.
Ich kenne die Knöpfe. Kann man da oben in diese Kappen reintun, dann die Briefe.
But now if you have a bigger message that's longer and need more paper, you can write in code. There's lots of different ways to write in code, but one way that you can do it, this is called a book code, right here. And each word has a series of three numbers. So the first number is the page number, second number is the line number on the page, and the third number is the word number. So
für längere Nachrichten lernen wir Codes. Beim Büchercode gibt man drei Ziffern an. Den jeweiligen Buchtitel hat man vorher abgemacht. Ziffer 1 verweist auf die Seite, 2 auf die Zeile und die dritte Ziffer markiert, welches Wort in eben der Zeile. Weil das mühsam ist, versuchen wir es mit Schlüsselbriefen. Auf einen normal anmutenden Brief legt man ein zweites Blatt, in das Löcher geschnitten sind. Die Wörter, die durch die Löcher scheinen, ergeben die Geheimbotschaft.
Aber dann steht es doch auch ganz normal in dem Brief.
Also da steht zum Beispiel, mein Papa ist zum Biertrinken gegangen. Und meine Mutter wartet auf ihn, weil sie mit ihm eigentlich was reden will. Und jetzt hängt er beim Biertrinken ab. Und wenn du es drauf tust, dann steht da, ich möchte dich gern treffen.
Und dann kommt das irgendwas raus? Oder schreibt dann das?
Du überlegst dir vorher, was in die Lücke soll. Musst aber schön schreiben.
Wieso?
Wir vier sind völlig absorbiert. Die Kinder und ich wägen im Weiteren die Vor- und Nachteile ab von unsichtbarer Tinte aus Essig, die rote Rübensaft lesbar werden lässt. Oder Zitronensaft. Um den wieder ans Licht zu holen, brauchen wir eine Kerze oder ein Bügeleisen.
Can you see anything written between the lines there with my lemon juice?
Mit dem Bügeleisen geht's besser
als
mit den anderen Sachen. Und was steht jetzt da?
Das ist geheim, sagt plötzlich die Frau im blauen Kleid. Und auf einmal ist Schluss mit lustig, weil dringende Mission. Ein Brief muss überbracht werden. Von uns.
We have a very urgent mission for you, if you're willing to help. Are you willing to help?
Wollt ihr helfen bei der nächsten ganz dringenden Mission?
Ja.
Alright, I have a letter that I need you to take to the apothecary garden. When you go out this door, you'll go through the garden there, all the way down to the grey cobblestone road, go down towards the courthouse.
Raus durch den Garten, die Straße mit dem Kopfsteinpflaster lang bis zum Gerichtsgebäude. Dort stehen drei kleine Häuser. Davor sollen wir warten, bis jemand kommt, um genau 11.30 Uhr. Und wenn derjenige fragt, was wir wollen, dann sagen wir möchten 355 sprechen.
355.
355? 355, 355. Du hast es mir falsch gesagt. Es ist 355. Aber du hast 335 gesagt.
Okay.
Und in wie lange haben wir Zeit?
Wir müssen um 11:30 da bei diesen drei kleinen Häusern sein.
Okay, Mama, dann los.
Okay, los.
Wir hetzen aus der Scheune in den Vorgarten und sind überfordert.
Dann haben wir extra gemacht, dass da einer hinterherläuft.
Ja, ja. Wir werden schon verfolgt.
Tatsächlich marschiert dauernd irgendwo ein Redcoat herum und beobachtet uns. Ein englischer Soldat im roten Rock, das Bajonett auf der Schulter. Es ist nur ein Spiel. Trotzdem fühlt es sich gruselig an und lustig zugleich und abenteuerlich. Wir vier sind ein Team. Bei den besagten Häuschen empfangen uns zwei aufgeregte Frauen in weiten Gewändern im Gemüsebeet, die uns dann in die weiße Holzkirche mit dem roten Turmdach scheuchen, wo man ungestört reden könne.
Many of our Scottish brethren have chosen to support the Redcoats and King George, but many have not, especially our family, the Clan MacGregor.
Hier wird es diffus. Die Originalgeschichte des Unabhängigkeitskrieges und des Culperings ist länger und erheblich komplexer, als die beiden Schauspielerinnen in ihren fiktiven Rollen sich Zeit dafür lassen. Außerdem müssen wir Fee noch übersetzen, weil die Kinder kein Englisch können. Und wir sollen zackig hinterherrennen. Es gibt nämlich noch ein paar weitere gefährliche, klammheimliche Übergabestationen. Am Ende schnappt uns ein britischer Posten. Wir dürfen im Gerichtsgebäude Platz nehmen, auf der Anklagebank. Unsere beiden schottischen Revolutionsschwestern aus dem Gemüsegarten verstricken sich in Lügen. Der Richter findet es raus.
You two are treason.
hat in der Schule gelauscht.
Was sagt er?
Oh, Sir, please!
Auf einmal sind wir frei. Warum? Keine Ahnung. Der Babybruder hat die Wasserflasche umgekippt und fordert Nervennahrung.
Mama, Tisch. Guck mal, sie.
Gummibär.
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 Gummibärennachschub kann man verstehen. Nach Spionagetraining den ganzen Tag. Und zugegeben, dieser US-amerikanische Museumspatriotismus. Selbst in all seiner historischen Verkürzung, bunt und zum Anfassen und Miterleben. Ich finde bereichernd, dass meine Kinder das erfahren dürfen und Lust auf Geschichte haben. Dafür sind wir ja hier. Mit dem Mietwagen von Ort zu Ort durch Alabama und die Südstaaten eintauchen in das Leben, wie es ist. Obwohl, als dann gleich die letzte Station des Spionagetrainings ansteht, dass sie sich einschwören lassen als Soldatinnen und Soldaten für George Washingtons Kontinentalarmee.
These United States.
These United States.
Against all oppressors.
Da fällt es meinem Mutterherz schwer zuzusehen. Ich will sie heil haben. Ohne Waffen.
Now, company, shoulder your firelock. Take your musket. Bring it to your left shoulder, right here. Put your hand right here at the bottom.
Am Abend im Hotelbett, alle auf einem Kuschelhaufen, werden wir lange reden. Über Zitronensaft und Bügeleisen, Briefschlüssel, Teamgeist, Revolutionen, über Werte, die uns wichtig sind und wann man dafür kämpfen muss. Ob man dafür eine Muskete braucht oder ob als kleinster gemeinsamer Nenner reicht, wie der Babybruder vorschlägt, Gummibärchen.
Gummibärchen.
Die Mama-Gedanken von Susi Weichselbaumer, die kann ich durchaus nachvollziehen. Aber als Kind, ich hätte es geliebt. Und ich darf gar nicht dran denken, wie langweilig Geschichtsunterricht leider auch sein kann. Wir brauchen mehr Spiele, das ist glasklar. Es ist Juli, es ist Sommer, überall Theaterferien. Drum haben alle Zeit für die Festspielsaison. Die berühmtesten Festspiele, das sind die in Salzburg. Seit 1920 gibt es sie und begonnen haben sie mit einem Theaterstück. Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal. Das Stück ist der Dauerbrenner der Festspiele bis heute. Auch in dieser Saison wird wieder an 14 Abenden gestorben, und zwar Open Air auf dem Salzburger Domplatz. Dieser rechteckige, komplett umbaute Platz ist der heimliche Star dieser legendären Veranstaltung und integraler Bestandteil des Schauspiels, wenn der Jedermann aus den umliegenden Fenstern gerufen wird und die Glocken des Doms läuten. Fürs Theater ist der Domplatz Kulisse, für die Stadt Salzburg ist er Hauptdarsteller. Denn hier stehen 1200 Jahre Geschichte. Baukunst, Malerei, skurrile Schätze und großartige Ausblicke, das alles ballt sich in den Gebäuden rund um den Domplatz. Bei einer Führung durchs Domquartier geht es einmal um den ganzen Platz herum, von der Residenz direkt in den Dom, vom Dom in die Erzabtei St. Peter. Georg Bayerle wird gleich ein bisschen erschlagen von so viel Geschichte.
Die Prunkstiege mit dem hohen Gewölbe und den massiven Treppenstufen aus Marmor entpuppt sich für mich als Zeitmaschine. Nach ein paar Stufen ist das lebhafte Treiben in den Gassen und auf den Plätzen in der Altstadt von Salzburg verstummt. Und mit jedem Schritt entrollt sich jetzt das barocke Theater eines Fürstenhofes. Der Hall der hohen Räume und weiten Flure wird uns jetzt begleiten. Hier also hatten Erzbischöfe das Sagen, die gleichzeitig Fürsten waren. Und wir, Besucher auf Zeit, verwandeln uns in kleine, staunende Zeugen der Pracht. Andrea Stockhammer ist die Direktorin des Domquartiers. Die Hausherrin begleitet mich höchstpersönlich. Unsere erste Station, der Carabinieri-Saal. Eine gewaltige Halle mit barocken Freskengemälden an der Decke, überall wild bewegte Figuren, die in einem Strudel aus Wolken und Wellen schwimmen.
Der Barock ist ja für viel Bewegtheit und Dramatik bekannt. Und da haben wir tatsächlich Neptun, der über das Meer fährt und die Winde beruhigen möchte, die hier für Aufruhr sorgen.
So wie der Fürst Erzbischof Frieden bringt, will das heißen, der hier in seiner unumschränkten Macht Hof hielt und Feste feierte, flankiert von den Carabinieri, den Leibwächtern, die ihren Namen den reich verzierten Schusswaffen verdanken, mit denen sie ausgerüstet waren.
Hier haben Theater- und Opernaufführungen stattgefunden auch und übrigens auch die erste Aufführung einer Oper nördlich der Alpen, nämlich Orfeo von Monteverdi.
Auch der Kunstsinn gehörte zum damaligen Lebensstil bei den oberen paar hundert in der Gesellschaft. Durch ein Portal mit barockem Zierrahmen führt ein Gang direkt in die Prunkräume. Parkettböden, kunstvoll verziert mit Mustern, Wandteppiche, die Szenen aus der antiken Mythologie zeigen, Goldranken an den weißen Wänden. All das schafft eine königliche Atmosphäre. Es könnte auch Schönbrunn, Sanssouci oder Versailles sein.
Dieser Raum, der da so prachtvoll mit roten Seidenstoffen besetzt ist, war das Zimmer, in dem Rat gehalten wurde. Und hier hat der kleine Wolfgang Amadeus Mozart als Siebenjähriger sein erstes Konzert gegeben. Damals hatte der Fürsterzbischof Schrattenbach Geburtstag. Es wurde groß gefeiert und eine ganze Reihe von Musikern haben sich vorgestellt und haben ihm, wenn sie so wollen, ein Ständchen gebracht. Und das war der aufsehenerregende erste Auftritt von Mozart am Hof hier in Salzburg.
Als Mozart hier musizierte, war es der Höhepunkt der Prachtentfaltung und zugleich ihre Dämmerung. 1803 mit der Säkularisation endete die sagenhafte Blütezeit der Fürsterzbischöfe von Salzburg.
In der Person des Fürsterzbischofs sind weltliche und geistliche Macht zusammengekommen. Und ich finde, dass man das bei uns so toll erleben kann, weil man geht zuerst mal durch die Prunkräume, wo er repräsentiert hat und die Regierungsgeschäfte stattgefunden haben. Und da geht man vorbei an Deckengemälden mit Erzählungen aus der Heldensage von Alexander dem Großen. Und dann geht man ein kleines Stück weiter und ist im Dom drinnen und mitten in der christlichen Mythologie. Und offensichtlich haben diese Fürsterzbischöfe kein Problem gehabt, diese teils brutalen Geschichten mit den christlichen Erzählungen zu verbinden.
Zur weltlichen Seite gehört auch noch die Bildergalerie, in der die venezianischen Maler einen besonderen Stellenwert hatten.
Schon zu Zeiten der Fürsterzbischöfe von Salzburg, zu Zeiten von Fürsterzbischof Colloredo, war die Sammlung, seine Kunstsammlung, seine Gemäldesammlung hier oben in den Räumen präsentiert für ein ausgewähltes Publikum, wo heute auch die Residenzgalerie ihre Werke ausstellt.
An Ort und Stelle werden hier Workshops abgehalten. Der zum Aktzeichnen zum Beispiel ist immer ausverkauft. Und speziell in diesem Jahr 2024 prunken Werke aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien an den Wänden. Tizian, Tintoretto und Veronese hat die Kuratorin Cigdem Özel unter anderem ausgewählt, denn sie zählten zu den Favoriten der europäischen Höfe jener Zeit. Mit ihren samtigen, luziden Farben, der extrovertierten Lebensfülle und Pracht.
Die Patrizier waren natürlich in Venedig sehr wohlhabend. Venedig hatte auch eine große Textilindustrie. Dementsprechend haben sich die Patrizier auch natürlich schön eingekleidet und haben die wertvollsten Stoffe für ihre Kleidung gebraucht.
In den historischen Räumen der ehemaligen Kunstsammlung der Fürsterzbischöfe mit Stuck an der Decke, den Kachelöfen und barockem Mobiliar wirken die Gemälde, als wären sie genau dafür gemacht. Und während ich mich hier zum ersten Mal verliere, folgen die Gedanken der sinnenfreudigen Route nach Venedig. Und auf und neben den feinen Textilien ist auf den Bildern auch viel nackte Haut zu sehen. Dralles Leben im Palast des geistlichen Würdenträgers?
Damals wurde, ich sag jetzt mal scherzenshalber, der Sohn, der nicht reiten konnte, wurde geistlicher. Also es ist nicht so wie heute, dass man dann nur noch bis zum Hals zugeknöpft war. Man konnte auch mal den visuellen Genuss von schönen Frauen erleben dürfen, ja.
Ob es dabei beim visuellen Genuss geblieben ist? Der Austausch war jedenfalls rege zwischen der geistlichen Residenzstadt an der Salzach und der Adria-Handelsstadt, in der die Güter der Seidenstraße europäischen Boden erreichten.
Zwischen Venedig und Salzburg gab es über Jahrhunderte enge Beziehungen. Salzburg war ja bekannt für seine Silbervorkommen und das war sozusagen die Währung, mit der man sich dann Gewürze, Spezereien verschiedenster Art und prunkvolle Stoffe und alles Mögliche an Luxusgütern von Venedig nach Salzburg geholt hat. Und auf dieser Verbindung, auf dieser Route oder darüber haben sich dann künstlerische Verbindungen aller Art entwickelt, in der bildenden Kunst, aber auch in der Architektur und in der Musik. Also man hat hier in Salzburg die venezianische Mehrchörigkeit sehr geschätzt zum Beispiel.
Bei den Schilderungen von Andrea Stockhammer wird schnell klar, wie sich das Salzburger Domkapitel das Leben im Diesseits zu versüßen wusste, ohne das Jenseits außer Acht zu lassen. Beide Dimensionen sind hier direkt miteinander verbunden, durch die sogenannten Dombogen, die wie eine Brücke von der Residenz in die Kirche führen. Wir wählen den Weg über das zur Terrasse ausgebaute Dach des Brückenbogens, treten ins helle Sonnenlicht und hinein in eine Postkartenansicht. Die Stadt, die grünen Voralpen und direkt vor der Nase die Domfassade mit den beiden Türmen und unten der Platz.
Jetzt sind wir also oben drüber. Zuerst waren wir unten im Durchgang sozusagen. Ja, und hier sind wir jetzt auf dieser Terrasse, auf der man in den Dom hinübergehen kann und von der aus man einen sensationellen Blick hat, zum einen auf die Altstadt von Salzburg und zum anderen aber auch auf dieses ganze Areal, diesen ganzen Komplex der Residenz des Doms und der Erzabtei mit dem Domplatz in der Mitte, auf dem jetzt gerade schon die Aufbauarbeiten für den Jedermann gemacht werden.
Und gleich nach diesem dreidimensionalen Bild der Altstadt wird es wieder dunkler und eng. Jetzt führt mich Andrea Stockhammer hinauf auf die Orgelempore im Dom.
Und das ist natürlich ein schöner Blick, ne?
Vom Bett zum Altar, so in 50 Schritten, oder wie? Ja.
Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal auf diesem Weg über die Dombogenterrasse auf die Orgelempore gekommen bin und wie überrascht ich war von dem Einblick in das Kirchenschiff.
Staunend suchen die Augen Halt zwischen den Bögen und Simsen der weit offenen Kirchenhalle. Ganz in Weiß, mit Deckengemälden und Marmorfußboden strahlt der Barockbau des Salzburger Doms gerade von hier oben eine überirdische Eleganz aus. 400 Jahre ist das Gebäude alt, das gloriose Finale einer langen Baugeschichte, die sich seit der ersten mittelalterlichen Kirche um das Jahr 800 an dieser Stelle im Herzen der Stadt abgespielt hat. Auf der anderen Seite dann landen wir von der Orgelempore direkt in den nächsten Barockräumen. Hier befindet sich heute das Dommuseum. Wertvollste Stücke wie die aus Gold und Silber ziselierten Monstranzen, die mit Edelsteinen übersät sind, werden teilweise heute noch benutzt. Eine goldene Taubenfigur mit bunt gefärbten Flügeln aus dem 13. Jahrhundert zählt zu den einzigartigen Preziosen aus der Kirchengeschichte.
Diese Hostientaube gehört zu den besonderen Highlights des Dommuseums. Sie ist in Limoges entstanden, ungefähr um 1200, mit bestimmten Blautönen und diesem rostigen Rotton, dem Weiß und den Türkisen darauf. Es ist ein sehr elegantes Stück.
Golden und vielfarbig funkelt die Überfülle aus mehr als 1000 Jahren Domgeschichte und blendet die Sinne. So sehr, dass ich jetzt kaum mehr weiß, wo im Labyrinth der Gebäude wir gerade sind. Aber ich habe ja die Hausherrin, Andrea Stockhammer, an meiner Seite.
Wo sind wir denn hier mittlerweile?
Wir kommen jetzt in dem anderen Gelenk heraus, bei den Seitendombögen.
Wieder ein langer Gang mit weißem Stuck, weißen Wänden und zum Rautenmuster gelegtem Marmorboden. Die Räume führen zum ältesten Teil des Domquartiers, zur Erzabtei St. Peter, die sich bis an die senkrechten Felsen des Mönchsbergs duckt. Im langen Gang stehen links und rechts Vitrinen, aber auch ausgestopfte Schädel von Tieren wie einem Steinbock hängen an den Wänden. Jahrhundertelang war es Mode, alles, was irgendwie besonders erschien, in der sogenannten Wunderkammer zu sammeln.
Das, was mich fasziniert an so einer Kunst- und Wunderkammer, ist die Grundidee, dass Herrscher an einem exklusiven Ort Dinge sammeln wollten und gesammelt haben, Naturalien und kleine Kunstwerke, die den ganzen Kosmos repräsentieren sollten und damit die Schöpfung Gottes. Das waren Narwalzähne und Korallen.
Von den prächtigen Residenzräumen durch den Dom, durch Gänge über Treppen, vorbei an lustbetonten Gemälden, mittelalterlicher Juwelierkunst und Kuriositäten aus der Natur. Die Überfülle umgibt Andrea Stockhammer an ihrem besonderen Arbeitsplatz.
Ich denke, dass ich hauptsächlich diese Schönheit genieße, weil diese Räume gute Proportionen haben, weil sie elegant sind und weil es auch für mich immer ein Moment des Innehaltens ist. Auch.
Jetzt haben wir plötzlich ein altes Deckengebälk und ganz unsichtbar in unserer Zeitmaschine einen Sprung gemacht, oder?
Wir sind jetzt im Bereich, der der Erzabtei St. Peter zugehörig ist. Und St. Peter ist der dritte große Player in der Geschichte von Stadt und Land Salzburg. Man muss sich ja vorstellen, die ersten Landesherren von Salzburg waren die Äbte von St. Peter.
Nun bewegen wir uns auf Fundamenten, die mindestens bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen. Und gerade in jener Zeit, 1200 Jahre vor unserer Gegenwart, wirkte das damals archaische Kloster wie die Herzkammer der Zivilisation. Hier gab es Mönche, die lesen und schreiben konnten. Hier befand sich die Bibliothek, in der alles Wissen der damaligen Zeit versammelt war. Vom Alltag im Diesseits bis zum Jenseits. Und hier wurde schon mit dem Sammeln begonnen.
Hier hat man alte Schriften tradiert und Wissen damit tradiert. Hier hat man aber auch Naturalien gesammelt. Es gibt in St. Peter eine wunderschöne Mineraliensammlung. Das Stift hat aber auch die Musiktradition hochgehalten.
Und trotz der Stürme der Zeit und der Säkularisation, als 1803 die Klöster aufgelöst wurden, ist das meiste unversehrt geblieben, was uns heute wie eine Zeitmaschine in weit entfernte Jahrhunderte führt.
Es berührt mich, dass Menschen über so viele Jahrhunderte auf so kostbare Dinge so aufpassen können, dass sie so hervorragend erhalten sind. Man muss sich mal vorstellen, was da alles durch die Lande gezogen ist. Ja? Pandemien und Kriege.
Zwölfhundert Jahre haben wir auf unserer Reise durch die Gebäude des Domquartiers durchschritten und von Raum zu Raum erlebt. Und die Zeitreise ist damit noch nicht zu Ende, sagt Andrea Stockhammer.
Es gibt ein sogenanntes Domgrabungsmuseum unter dem Domplatz und dem Residenzplatz. Und da hat sich etwas vom römischen Leben erhalten, eine Villa Rustica.
2028 soll es dann soweit sein. Dann wird der Weg durchs Domquartier durch nahezu 2000 Jahre führen, bis in die Zeit des alten Roms an der Salzach.
Am 20. Juli starten die Salzburger Festspiele. Und auch wer sich nicht so sehr für klassische Musik interessiert oder keine Karten ergattert hat, die Stadt pulsiert um diese Zeit. Es gibt ganz viele kostenlose Veranstaltungen und Konzerte. Und ich habe mir sagen lassen, irgendwelche Überraschungskarten von kurzfristig Erkrankten kriegt man immer noch vor Ort, wenn man sich bemüht. Vielleicht haben wir sie heute inspiriert, mal wieder ans Spielen zu denken, und zwar zusammen mit anderen, nicht allein. Ob Watten oder Schafkopfen oder Schach, Brettspiele oder Boccia, es gibt so viele Möglichkeiten. Oder anderen beim Spielen zuschauen, beim Theaterspielen oder Musik machen. Das ist auch eine Lösung für Leute, die es nicht so haben, mit dem strengen Regelwerk und dem Ehrgeiz, der manchmal fatalerweise auftaucht beim Spielen. Spielen oder spielen lassen. Ich persönlich habe jedenfalls Karten ergattert für den Auftritt des fantastischen Chors des Bayerischen Rundfunks bei diesen Salzburger Festspielen. Musikalisch meine dringende Empfehlung, und was sonst das Hören angeht, holen Sie sich den Radioreisen-Podcast, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war praktisch schon unterwegs nach Salzburg Bärbel Wossack.
Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir Sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt, und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei, vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.